What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Inhousing ist ein Thema, das Markenverantwortliche immer wieder beschäftigt und ehrlicherweise AgenturmanagerInnen hier und da schlecht schlafen lässt. Wann macht Inhousing Sinn? Welche Leistungsbereiche lassen sich zielführend in-house erbringen, welche nicht? Wie sieht denn eigentlich ein optimales Zusammenspiel zwischen, nennen wir es jetzt mal, In-house-Agency-Dienstleister und externen Agenturpartnern aus? Dazu spreche ich heute mit einem, der es wissen muss. Tobias Schlösser, Geschäftsführer der S-Communication Services innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe aus Berlin. Aber nicht nur das, sondern Tobias war zuvor selbst Geschäftsführer in ganz unterschiedlichen Agenturen, unter anderem UDG, Fischer-Appelt, Furore war das, glaube ich. Fischer-Appelt-Furore und zum Goldenen Hirschen. Insofern herzlich willkommen, lieber Tobias. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
Vielen lieben Dank. Erst gleich mal ein Kompliment. Kann keiner sehen wahrscheinlich im Podcast, ne? Aber ist das HKS 13 an deinen Fingernägeln? Hast du das extra meinetwegen jetzt rot aufgelegt?
Oh, das stimmt. Nee, ja, das ist tatsächlich, das ist Gucci Dragon.
Whatever, aber es ist das Sparkassenrot.
Nee, Chanel Dragon, so rum, jetzt haben wir es. Okay, Sparkassenrot, na guck mal. Habe ich ja alles richtig gemacht zum Intro, sehr schön. Sag mal, erzähl mal ein bisschen was über S-Communication Services, weil das ist ja eine ganz besondere Konstellation. Wir trafen uns kürzlich mal in Berlin und dann habe ich so gesagt, ja sag mal, wie viele Leute seid ihr denn? Und ich glaube, du hast gesagt 500 und ich bin fast tot vom Stuhl gefallen. Das fand ich so beeindruckend, dass ich gesagt habe, du musst mir mehr davon erzählen, das weiß ja gar kein Mensch und total interessant ist, ihr trotzdem jede Menge Agenturen habt. Was macht ihr da eigentlich?
Also erstmal halte ich gut fest, weil wir gehen straight auf die 600 zu.
Okay.
Also
von der, ja, ist ein stabiler Stuhl. Okay.
Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht der Punkt. Wie ist das Ganze mal entstanden vielleicht? Mhm. Wir hießen mal irgendwann Sparkasse ein Finanzportal. Also unglaublich sexy Name. Zum Glück jetzt S-Com. Auch wenn auch das, finde ich, nicht ganz wiedergibt, was wir wirklich machen. Aber es ist zumindest schon mal näher dran. Sparkasse Finanzportal, das ist fast vor einem Vierteljahrhundert gegründet worden. Und da auch dieser komische Name, weil man S.de, also Sparkasse.de, als Plattform, sage ich mal, ins Leben gerufen hat. Mhm. Und das war ja sowas wie ein Finanzportal. Und brauchte natürlich jemand, der das Ding baut, betreibt, supportet, mit Content befüllt. Und das war dann dieses Finanzportal. Da waren, glaube ich, vielleicht 10, 15 Peoples drin, haben das Ganze gemacht. Und so ist das über die Jahre immer mehr geworden. Also immer mehr Themen, Kompetenzen sind dazugekommen. Und jetzt kann man sagen, sind wir der, also alleinige auch zentrale Dienstleister für alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Damit meine ich immer die Marke Sparkasse kommuniziert, nicht unbedingt die einzelne Sparkasse selber, kommt vielleicht nachher noch drauf. Und dann alles, was Digitalisierung anbelangt. Also wir nennen das immer Near and Beyond Banking. Also in das Kernbankensystem gehen wir natürlich nicht rein. Da gibt es einen anderen Dienstleister in der Gruppe, die Finanzinformatik, aber immer alles drumherum, also was Apps, was kleine Helferlein anbelangt, was vor allen Dingen natürlich auch jetzt das Thema KI anbelangt. Da sind wir natürlich ganz vorne und unterstützen immer die Sparkassen. Und immer mit einem Ziel, also entweder sie sparen Kosten ein mit dem, was wir tun. Ich sage mal, ein Chatbot zum Beispiel spart ja Kosten ein, weil du keine echten Menschen mehr 24/7 beschäftigen musst, sondern jetzt die Maschine das macht, in Anführungsstrichen, die einfachen Fragen beantwortet. Oder auf der anderen Seite, und das ist eigentlich meistens der Case, zu nachhaltigem Geschäftserfolg den Sparkassen verhilfst. Weil wir beide wissen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einer Filiale warst, ist auch egal, ob Sparkassen oder woanders, wahrscheinlich relativ selten. Und je jünger es wird, desto gar nicht mehr.
Ich bin nur noch zum Geld abheben da, weil ich ja immer noch haptisches Geld
sehr gerne
mag. Du gibst
tatsächlich noch
bares
Geld? Oh, ja, ja. Mhm. Krass, ne? Ich habe schon seit Jahren gar kein Bargeld mehr bei mir. Und ich glaube, also auch wenn mein Alter nicht mehr das ist, aber ich stehe, glaube ich, tatsächlich für alle, die das jetzt so machen. Es geht halt über Karte, es geht über das Handy, es geht sonst. Mhm. Sprich, alles verlagert sich ins Digitale, also da, wo die Menschen sich bewegen, aber auch da, wo sie natürlich Bankgeschäfte machen. Und da sind wir, glaube ich, ein ganz guter Partner, weil die Sparkassen kennen ihre Kunden vor Ort und natürlich, welche Produkte gut funktionieren und welche, sag mal, Vertriebsstrategie angesagt ist in der Region oder lokal, sehr, sehr viel besser. Wir allerdings bringen dann das Wissen für die Endkunden mit, weil die ja, wie gesagt, nicht mehr jeden Tag in der Filiale sind, sondern sich auf Google und auf den Plattformen dieser Welt rumtreiben. Und da sind wir dann diejenigen, die das Ganze zusammenführen. Also das Sparkassenwissen plus sozusagen das Endkundenwissen.
Und sag mal, jetzt hast du über digitale Anwendungen, Produkte, Chatbots, all die Dinge auch gesprochen, die das Business erleichtern, stärkere Effizienzen reinbringen, Stichwort KI. Macht ihr auch so klassische, ich sag jetzt mal, Kommunikationsmaßnahmen, Kommunikationsprojekte, Content-Marketing, also wie soll ich sagen, Befüllung der unterschiedlichen Kanäle mit relevanten Inhalten.
Also Content-Marketing schon seit einiger Zeit, da haben wir den Newsroom, eine Art Coworking gegründet, zusammen mit dem Dachverband, der die Marke sozusagen, die Marke führt, sitzen da zusammen, haben auch einen echten Newsdesk, also wie der Name irgendwie herrührt und machen da zentral jeglichen Content, der auf den zentralen Kanälen ausgespielt wird. Also ob das nun Facebook ist oder Instagram, oder jetzt TikTok seit neuestem, oder SDE, also all diese Plattformen oder auch Kanäle, Social, die bespielt werden müssen, aber auch das Feedback an die Kunden, also wenn da jemand dann irgendwie natürlich Feedback hat, und das passiert ja sehr, sehr häufig, auch das wird dort aus bedient. Also wir haben eine Zentrale, wo jeglicher Content hergestellt wird, der zumindest mal für die Marke zentral dann ausgespielt wird. Das schon funktioniert ehrlicherweise auch einwandfrei, war damals relativ neu noch, also es gab natürlich schon Newsdesk bei Verlagen und Co. logischerweise, aber wir waren da relativ weit vorne, muss ich sagen, und das jetzt geht auch schon seit 5, 6 Jahren, würde nicht lügen, und hat sich sehr gut eingespielt und ist jetzt tatsächlich natürlich von der Effizienz her und auch von der Kontrolle sozusagen des Contests, von der Qualität her, es war ein Quantensprung, glaube ich, für die Gruppe, dass wir sowas geschaffen haben. Und wenn du mal in Situationen kommst und ich sage mal der Ukraine-Krieg oder noch viel schlimmer sozusagen die Corona-Krise, wo keiner mehr wusste, links, rechts, was machen wir eigentlich? Viele Unternehmer natürlich, Unternehmerinnen auch vor der Frage standen, wo komme ich jetzt das Geld her? Das heißt, du musst einmal sehr klar zentral kommunizieren, sodass klare Botschaften bei den Endkunden auch ankommen. Und dann ist natürlich so ein Newsdesk oder Newsroom ziemlich gut, weil wir sammeln da alles. Das wird abgestimmt und dann geben wir das raus und dann muss sich keiner mehr darum kümmern aus den Sparkassen, dass er jetzt irgendwas richtig oder falsch macht, sondern das haben wir dann schon alles getan, zentral.
Und dann macht ihr so klassische Dailies oder ist es mittlerweile auch alles digitalisiert?
Also in Krisenzeiten gab es zweimal am Tag ein Stand-up, also tatsächlich auch mit sehr, sehr vielen Vorständen und in Regionalverbänden. Also da war dann die Hölle los auf gut Deutsch, so wie wahrscheinlich überall. Das hat aber auch sehr gut funktioniert. Aber wir haben jetzt, wir haben Dailies, wir haben natürlich noch andere Formate, sozusagen Austauschformate. Aber das ist so der Nukleus, was die Markenkommunikation anbelangt. Also nicht nur Content-Marketing, aber was die Markenkommunikation anbelangt. Und dann gibt es, sag ich mal, die S-Com in Anführungsstrichen, die auch Teil des Ganzen ist, aber auch noch daneben den Rest sozusagen. Wir machen natürlich auch für Sparkassen oder Verbundpartner, das können ja Versicherer sein wie Provinzial oder die SV-Versicherung oder auch für die DK oder ähnliche sozusagen, die gehören ja alle zur Sparkassen-Finanzgruppe, machen wir natürlich auch Kampagnen, also das, worauf du anspielst irgendwie. Weil ich sage immer, ich sehe mich jetzt nicht, also wenn du jetzt sagen würdest, was ist denn ein Fokus mit S-Com, dann mit Sicherheit nicht Kreativ Award zu gewinnen jeden Tag. Also wenn wir mal einen gewinnen, ist das toll und freuen wir uns auch drüber, aber das ist nicht der Fokus. Jetzt könntest du sagen, dass wahrscheinlich wegen der Marge, ja, irgendwie, aber das ist bei uns ehrlichweise nicht das Größte, sondern ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn wir die Sparkassen unterstützen wollen, dann brauchst du auch immer noch Kreation und gute Kampagnen, keine Frage. Aber das, wo wirklich das Gold sozusagen liegt, ist natürlich in Daten, ist im Digitalen, sind Sachen, wo wir sehr, sehr viel über unsere Kunden wissen und das halt legal natürlich versuchen umzuwandeln in richtige Ansprachen, in Angebote, die wir machen, in kleine Helferlein, was ich vorhin gesagt habe, wo du weißt, aha, da gibt es einen Bedarf und das machen wir dann. Das ist für mich, also da reden wir über Data Analytics, über UX, über Customer Experience, all diese Sachen, dann mal ganzheitliche Customer Journey Betreuung, all diese Themen sind für uns halt viel, viel wichtiger als jetzt die nächste Kampagne für den nächsten. Und deswegen haben wir auch für die, sag ich mal, gute alte Kreation, für die 3, 4 großen Kampagnen, die wir von der Sparkasse immer noch machen jedes Jahr, dann nach wie vor eine Kooperation mit Agenturen. Darf ich auch sagen, es war jahrzehntelang Jung von Matt, die einen fantastischen Job gemacht haben. Jetzt ist es Scholz & Friends. Und seit geraumer Zeit haben wir auch den Agenturpool sozusagen ein bisschen erweitert. Aber das, da nehmen wir sozusagen immer noch, sag mal, Kreative, die nichts anderes machen, Tag und Nacht, um gute Kampagnen zu basteln, dann zur Hilfe. Und sicherlich auch, was das Thema Markenstrategie anbelangt, da haben wir dann auch immer ein Doppel mit einer Agentur da draußen.
Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück, ne, auf dieses Interplay, weil es ja total spannend ist, gerade wenn ihr eben, ich sag mal, den Blick auf die Daten, die Erfahrung, Customer Experience, Customer Journey habt, wie geht das zusammen? Was sind, ich sag mal, ein guter Modus operandi, den ihr da auch mit den Agenturpartnern gefunden habt? Nochmal kurz mit Blick auf den Schwerpunkt, den ihr auch habt. Das heißt letztlich, also gerade so deine Zeit bei der UDG hat wahrscheinlich unfassbar geholfen, so vom Background, weil das klingt ja wirklich wahrscheinlich genau in allen Belangen, aber gerade mit Blick auch auf digitale Produkte, digitale Experiences, das heißt, es gibt eben auch einen großen Schwerpunkt bei eurer Arbeit auf digitale Supporter, digitale Produkte, Apps und ähnliches. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt mal, also ich sag mal, ich habe ja im Intro so ein bisschen salopp gesagt, Agenturen ängstigen sich vor Inhouse-Tendenzen. Also wenn, geht das eher in den Bereich der Digitalagenturen, die ja, sich theoretisch
weiß,
was erwartet.
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob wir den Agenturen so wehtun mit unserem Inhouse-Konzept oder Konstrukt, was wir da gebaut haben. Weil, mal ganz offen gesprochen, Agenturen aus sich selbst heraus innovative digitale Produkte erschaffen mit einem Business Case dahinter, ist ja relativ selten der Fall. Also es ist ja meistens so, ein Kunde sagt, ich bin jetzt irgendwas, eine Website oder eine TikTok-Kampagne oder irgendwas, kannst du mir das bauen, machen oder tun? Und dann das, okay, kostet wunderbar viel Geld, dauert 3 Monate, dann ist das fertig. Und check, also ein Kunde zahlt für eine Dienstleistung, dass du etwas erschaffst. Wir sind ja anders. Ich würde sagen, unser Geschäft ist, kann man jetzt nicht genau sagen, aber 40% Individualgeschäft nennen wir das immer. Du würdest das Agenturgeschäft nennen, also Kampagnen, Social-Geschichten, Betreuung von Kanälen, mal auch einen UX-Auftrag, eine Market Research oder ähnliches. Und das andere 60% ist Produktgeschäft. Also wir selber investieren Geld, indem wir sozusagen uns Sachen ausdenken, wo wir der Meinung sind, das könnte den Sparkassen helfen. Es ist immer B2B2C, also wir helfen natürlich auch mal den Sparkassen, aber grundsätzlich geht es immer, wir geben den Sparkassen etwas, was sie wiederum ihren Endkunden geben, damit da irgendwie was
wertstiftend, ja,
und dieses Geschäft ist eigentlich was, wo ich momentan gar nicht so sehe, dass wir da den Agenturen, den normalen, in Anführungsstrichen, so viel wegnehmen, weil wir sozusagen ins Risiko gehen, Geld investieren, Innovation-Team haben und da dann sehen, also 3 bis 5 Jahre, dann muss es natürlich auch funktionieren, sonst müsste es wieder vom Markt nehmen. Und das ist ja schon eine unternehmerische Komponente, die ich sehr, sehr spannend fand, die finde ich schon nochmal ein großer Unterschied ist zu normalen Agenturen, die das ja selten bis gar nicht machen, absolut, sondern Auftragsgeschäft
haben. Und sagen wir, haben die Sparkassen keine Abnahmeverpflichtung? Also oder seid ihr wirklich eine GmbH auf total eigenes Risiko, als wärst du jetzt in Agentur?
Wenn ich jetzt in die Gesellschaftsstrukturen einsteigen würde, würde es sehr kompliziert werden. Ich sage, am Ende des Tages zahlen am Ende immer die Sparkassen. Wir tun natürlich auch alles für die Sparkassen. Und wenn jetzt sind, also unser Hauptgesellschafter ist der Deutsche Sparkassenverlag in Stuttgart, der gehört aber auch wiederum Sparkassen. Und okay, also deswegen ist du bist irgendwie beteiligt von deinen eigenen Kunden. Also es ist ein sehr komisches Konstrukt, schwer zu erklären irgendwie. Aber sag nochmal die.
Aber am Ende wirst du schon ein bisschen dran gemessen, hat es jetzt wirtschaftlich auch hingehauen.
Genau, wir haben wirtschaftliche Ziele. Also wir sind ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, wir müssen auch einen Gewinn erwirtschaften. Jetzt ist ja die Frage, ist das alles sozusagen gesichert? Also weiß ich am Anfang des Jahres, was ich am Ende des Jahres mache. Wir haben natürlich einen Plan, aber dem ist nicht so. Also wir haben sag mal, fest zugesagtes Geschäft, wo du sagst, die haben eine Abnahmeverpflichtung, sind immer zentral finanzierte Themen. Da einigt sich die Gruppe in Fachausschüssen. Lass uns das und das machen, weil wir glauben alle daran, dass uns das alle nach vorne bringt. Dann gibt es einen Beschluss und dann sind wir sozusagen, wenn du bist, der Umsetzer oder der Dienstleister, wie auch immer, oder der Produkterschaffer, die das Ganze dann an den Start bringen für die Sparkassen. Dann haben wir eine Zentralfinanzierung und dann ist das sozusagen abgesichert, dieser Business Case. Geht auch nicht auf ewig, das guckt man sich dann auch alle Jahre wieder an, logischerweise funktioniert das, ist das noch en vogue, müssen wir daran was verbessern. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist tatsächlich so, dass wir uns selber auf eigene Kraft, weil wir daran glauben, irgendwas machen und dann erstmal per Haustürverkauf bei den Sparkassen versuchen, dieses Produkt an den Markt zu bringen. Also roundabout, nicht ganz offen, aber 360 Sparkassen, müssen wir dann halt gucken, ist das interessant für dich, relevant, das kann mal funktionieren, mal nicht.
Das heißt so eine Art interner Pitch.
Also ich würde sagen, unser Ziel ist immer, einen neuen Standard für die Sparkassenfinanzgruppe zu setzen oder für die Sparkassen, weil dann haben wir es geschafft, dann rechnen sich die Cases auch. Also wenn du, sagen wir mal, 1 oder 1,5 Millionen investierst, dann weißt du ungefähr so und so viel Sparkassen brauchst du, damit sich das wieder rechnet. Und das ist natürlich immer unser Ziel. Standard setzen heißt, unser Business Case geht dann auf, weil wir die Abnahmen haben. Auch da kann natürlich mal passieren, dass das Produkt nicht gut genug ist, keine Frage, dann muss man es wieder vom Markt nehmen. Aber grundsätzlich mal gibt es ja auch einen Prozess, bis man mal da ist. Und also von daher das ist schon, glaube ich, ganz gut so, wie es ist. Wir haben ein eigenes Risiko, wir haben aber auch, sage ich mal, gewisse Zentralfinanzierung. Und ich finde aber, die Mischung macht's. Also ich möchte gar nicht, aber das ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung, dass mir jemand das ganze Geld in Anführungsstrichen für die Mitarbeiter am Anfang des Tages oder des Jahres auf den Tisch legt und sagt, lieber Tobias, here you go, mach einfach, bezahl deine Leute und dann musst du halt diese Aufgaben erledigen. Weil ich glaube, dieses unternehmerische Gen, was der Verlag immer hatte und was wir als S-Com auch haben, das ist das, was mich reizt und was ich glaube auch die Gruppe nach vorne bringt. Weil du hast jemanden, der, wir haben uns damals mal als Schnellboot bezeichnet, ist natürlich mit knapp 600 Leuten ein bisschen quatschiges Bild mittlerweile.
Damals mit 10 war das irgendwann schon richtig.
Irgendwann war das mal so. Also Und ich sage mir, das ist aber trotzdem immer noch ein ganz gutes Bild, weil wir haben die Sparkassenfinanzgruppe, sage ich mal, als großer Tanker oder Kreuzfahrtschiff, was da durch die Gegend fährt und sich natürlich sehr langsam bewegt, aber auch sehr sicher und auch, sage ich mal, vorankommt. Also vielleicht nicht in Rekordgeschwindigkeit, aber vorankommt. Und wir sind so das kleine Schnellboot an der Seite, die jetzt sagen, pass auf, da gibt's ein paar Inseln, wir fahren dahin, wir gucken uns das an, kann man die Insel bewohnen, gibt's da was Essbares, lohnt sich das, da mal einen Stopp zu machen oder mal ein paar Leute an den Strand liegen zu lassen. Oder manchmal kommen wir auch zurück und sagen, das ist total wild und da sind noch irgendwelche Leguane, die beißen. Das
lass
machen wir nicht.
Die Finger davon.
Lohnt sich ja, nicht, genau. Lass die Finger davon. Und ich glaube, das kannst du ja nur machen, wenn du ein bisschen mutig bist. Sonst würdest du dann nicht irgendwelche fremden Inseln sozusagen besteigen irgendwie. Und wenn du natürlich auch sagst, okay, ich probiere das jetzt mal aus und wenn ich wieder zurückkomme, dann werde ich natürlich auch dafür bezahlt. Mhm. Ich glaube, dieses unternehmerische Gehen, das müssen wir uns zwingend, dringend für die Gruppe, aber auch für uns selber, was natürlich auch mehr Spaß macht, finde ich, erhalten. Und
dann, das hält wach, lebendig. Und
genau, hält wach. Du musst dich mit allen neuen Themen beschäftigen, musst sie einwerten, du musst sehen, bringen die was für die Sparkasse, macht das überhaupt Sinn? Also ich weiß nicht, wie häufig haben wir über Metaverse gesprochen, haben da irgendwelche Sachen probiert in der Gruppe auch. Mhm. Also zu Recht auch, weil es ja so das große Ding war, ein ganzer Konzern lernt sich um in Meta, also alle dachten, oh mein Gott, wenn ich mal ganz ehrlich will, lass mir mal die Gaming-Welt, hat sich das jetzt noch nicht so in der Masse extrem durchgesetzt. Mhm. KI ist was anderes, da merkst du innerhalb vom halben Jahr, oh mein Gott, es wird sehr, sehr vieles verändern und da musst du dabei sein und du musst die Sachen für dich nutzen.
Stimmt, ja. Es gibt ja da diesen schönen Satz, dass man kurzfristig die Chancen und Veränderungen einer neuen Technologie massiv überschätzt und langfristig unterschätzt. Ja. Das finde ich total interessant, weil ich glaube, langfristig wird da wirklich, wird sich alles umwälzen, aber ich glaube, man hat noch nicht so die richtige Vorstellung, was das sein wird und tobt sich im Moment an der Spitze des Eisberges aus, genau. Die jetzt halt so
dann optisch für alle sichtbar ist. Dann ist aber die Frage, musst du das machen, das probieren? Absolut. Also dafür sind wir auch ein bisschen da.
Ja.
Gibt noch einen S-Hub in der Gruppe, der, sagen wir mal, die ganze Ideation, also noch früher dran ist sozusagen, sich in der Fintech und der Szene umguckt, was gibt es da und das auch versucht einzuwerten, kann man davon was machen oder nicht, aber du musst das tun. Das heißt ja nicht, dass automatisch immer ein Business Case für die Sparkassen, für die Endkunden oder für uns draus wird, aber man muss sich auf jeden Fall mit beschäftigen und wie du sagst, wach bleiben, sonst geht das nicht. Also zum Beispiel finde VR-Brillen, also die Virtual Reality-Brillen, ist das jetzt schon ein Case, wo du irgendwie Geld mitverdienen könntest oder was jeder braucht? Oder hat jeder eine Apple Vision Pro? Mhm. Natürlich nicht, also auch viel zu teuer. Also der Massenmarkt bei weitem noch nicht damit ausgestattet. Glaube ich grundsätzlich daran, dass da was drinsteckt. Was, wenn du dir die Welt mal anguckst, da wird es eine Veränderung geben. Mhm. Gamer machen das eh schon. Wenn du junge Leute oder Teenies siehst, sagen wir mal, die sitzen da zu Hause, spielen mit ihren Freunden, die woanders sitzen. Ja, also da wird nicht mehr gebolzt, in Anführungsstrichen, so wie wir früher, sondern dann hat das einen ganz anderen Wert auf einmal. Also ja, das wird sich schon durchsetzen, diese in Anführungsstrichen virtuelle Welt. Und ich habe ein paar Cases vor kurzem gesehen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da setzt du die Brille auf und setzt dich in ein Fußballstadion und guckst ein Live-Spiel über die Brille, also live. Und du sitzt im Stadion, nebendran setzt sich ein echter Mensch. Also der halt im Stadion ist, ne, weil du da die Kameras aufgestellt hast und kannst dann die Perspektiven wechseln, also Grasnarbe hinterm Trainer von oben, damit du einen besseren Blick hast. Also vielleicht für Fußball, ich bin jetzt Fußballfreak irgendwie, leider auch HSV-Fan, aber das ist eine andere Sache. Finde ich immer noch das Stadionerlebnis live was anderes, aber jetzt stell dir das mal vor für Musikkonzerte. Du kriegst kein Ticket für Adele oder Taylor Swift, aber die sagen, kein Problem, irgendwie, wir haben für einen etwas geringeren Preis, aber immer noch gut bezahlt, sozusagen, kannst du auf der VR-Brille live das ganze Konzert verfolgen.
Ja, vor allem skalierfähiges.
Und zwar in der ersten Reihe und du kannst auch Backstage gehen. Also das finde ich, also deswegen, wie du sagst, manches kann man noch nicht sehen, man muss sich mit allem beschäftigen.
Das spricht ja eine starke Innovationskultur auch aus dem, was ihr tut. Jetzt hast du viele Jahre davor Agenturen von innen kennengelernt, Agenturkultur aufgesogen. Kann man das vergleichen? Also ist die Kultur bei euch einer Agenturkultur ähnlich? Gerade weil ihr ja auch so von Projekten, Aufträgen, ihr müsst euch beweisen, ihr pitcht, ihr müsst neue Dinge.
Sagen wir so, von den Kompetenzen, die wir an Bord haben, kannst du uns im Prinzip 1:1 vergleichen mit einer sehr großen Digitalagentur. Mhm. Also ob das ein UXler ist oder Data Analyst oder ein Content-Stratege oder Bewegtbildmann oder Frau oder alles genau das Gleiche. Also wir sind da genauso aufgestellt. Ich würde sagen, wir können mit der Größe, die wir haben, fast alles auch selber produzieren. Selbstverständlich, wenn es an größere Aufnahmen oder jetzt ein Hollywood-Film geht, dann nehmen wir uns natürlich auch Regisseur und sonst was Kameramann dazu. Aber grundsätzlich ist das möglich. Haben wir die gleiche Kultur wie eine Agentur? Also ich würde sagen, wir haben die gleichen People an Bord. Grundsätzlich sind wir vom Durchschnittsalter ein bisschen älter als Agenturen. Denkst du, aha, warum das irgendwie? Weil wir ein hochpolitischer Verein sind, die Sparkassenfinanzgruppe, und die Gabe in Anführungsstrichen und die Lust, mit sowas auch umgehen zu können, das kannst du nicht als Junior, weil da reibst du dich auf. Wäre ich früher übrigens genauso gewesen. Ich gesagt, was ist denn hier los irgendwie? Ihr müsst doch verstehen, dass man das eigentlich so und so machen muss. Oder warum dauert das so lange? Also, weil wir haben ja Gremien,
Stakeholder-Management ist
bei also keiner entscheidet bei uns am Tisch, wie vielleicht mal ein Konzernvorstand, oh, das machen wir jetzt einfach mal so, da geben wir jetzt mal 25 Millionen für aus. Sondern das wird immer natürlich in der Gemeinschaft, weil es sehr, sehr viele Sparkassen sind, gemeinschaftlich erstmal entschieden. Dann gibt es einen Beschluss, das dauert auch ein bisschen. Und dann macht man das sozusagen. Also und da bist du als junger Mensch sozusagen dann einfach viel zu nervös und sagst, das kann doch nicht wahr sein, wir müssen doch jetzt TikTok machen, das ist schon seit anderthalb Jahren auf dem Markt, was ist denn hier los? Und da hilft es von dem Umgang mit diesen Gremien, mit dieser Beschlusswelt, diesen Fachausschüssen, die wir haben, hilft es, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung mitbringst. Das heißt nicht, dass wir nur Senioren haben, nicht falsch verstehen, aber deswegen ist, glaube ich, das Alter an sich bei uns ein bisschen größer. Von und der Art und Weise, wie wir umgehen und wie wir ticken, müssen wir sozusagen drumherum ein bisschen anders sein als Agenturen. Also bei uns gibt es halt Revision, ISO-Zertifizierung, dann auch noch schlimmere Sachen, DORA und Datenschutz, die müssen wir alle erfüllen. Und deswegen musst du prozessual extrem sauber sein. Mhm. Ich will nicht sagen, dass auch Agenturen prozessual gut aufgestellt sind, aber wenn du diese Anforderung von staatlicher Seite sozusagen, weil wir immer als Dienstleister für Sparkassen arbeiten, da gibt's ganz, ganz hohe Auflagen, was wir erfüllen müssen, Auslagerung und Co., Datenschutz, und da ist halt nicht mehr zu spaßen. Also wenn da mal was schief geht, dann stehen wir wirklich im Fegefeuer. Also zuallererst natürlich die Sparkasse und dann aber auch wir als Dienstleister. Das heißt, du baust drumherum schon ein Konstrukt, was deutlich, deutlich formaler ist, was deutlich prozessgetriebener ist, was übrigens auch bei der Arbeit hilft. Also ist ja nicht nur schlecht, also dass du sagst, verkompliziert alles, sondern wenn du Sachen mal gut durchdenkst, dann kommen auch bessere Prozesse bei raus, ja, wie du vielleicht vorher hattest. Aber
hast du zufällig den Post gesehen? Ich habe das heute Morgen gelesen. Jeff Bezos hat eine Mail an alle Mitarbeitenden geschrieben, dass das Bürokratiemonster auch das Unternehmen erreicht hätte und Bürokratieabbau. Und das fand ich nur so interessant, wo du Prozesse sagst. Das war so die These, dass irgendwann ist es nicht mehr Day One, sondern ist es sozusagen Day Two. Und es dreht sich nur noch um Prozesse und die am Laufen zu halten. Das ist nicht bei euch so. Ich fand das nur total wirklich interessant, weil wenn alles so strukturiert ist über Prozesse und ein Großteil des Tages sich mit Prozessen auseinandergesetzt wird, ne, wie viel das von Kultur frisst. Und das kenne ich auch von Agenturdiskussionen, von Themen. Ne? Je mehr man über den Prozess diskutiert, desto weniger Zeit hat man eigentlich über die Sache zu diskutieren. Andersrum helfen einem gut funktionierende Prozesse, dass man sich auf die Sache konzentrieren kann. Und ich glaube, genau diese Balance, ne, dieses so ein super schmaler
Grad. Das ist ehrlich, weil so unsere große Herausforderung, du willst ja, dass Leute innovativ sind, dass sie kreativen Scheiß machen, auf gut Deutsch irgendwie, dass sie auch mit Feuer und Flamme dabei sind. Mhm. Und dann kommst du und sagst, wir haben eine eigene Abteilung, die kümmert sich um nichts anderes als diese ganzen Revisions- und Co-Sachen sauber zu machen. Und dann kommen die und wollen natürlich dann immer, ich brauche noch mal die Ablage da, du musst das hier noch mal machen. Und cool. Das ist ja nicht förderlich zuallererst mal. Auf der anderen Seite weiß ich ja, wenn ich es nicht mache, da geht es um Haftung, dann, da geht es um große Summen.
Also ignorieren kannst du es auch nicht.
Ist halt leider Stelle, kein Spaß irgendwie und macht ja auch Sinn. Glaube ich, dass Deutschland insgesamt überreguliert ist, absolut. Also das ist also Bürokratie-Teufel sozusagen. Da hat Herr Bezos, auch wenn er nicht uns meint, irgendwie also schon recht. So gut wir da sind, so überbordend ist das mittlerweile auch geworden. Und wir beschäftigen ganz, ganz viele Leute, die für uns nichts verdienen. Also erstmal im Sinne von Produkte erschaffen oder Vertrieb machen oder ähnliches, sondern halt sich nur damit beschäftigen, dass wir da sauber sind. Aber das ist wirklich ein schmaler Grat. Du musst natürlich trotzdem versuchen, also muss ihm sagen, du musst das machen. Leider, tut mir leid. Mhm. Auf der anderen Seite wirst du aber sagen, pass auf, kümmere dich um Innovation. Entwickel dein Produkt weiter.
Keine leichte Aufgabe, aber insofern total spannend,
wirklich, dass du auch sagst, man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Wir sind schon im Blick ein bisschen anders. Ja. Andererseits muss man auch sagen, wir dürfen uns mit Themen beschäftigen, 40 Millionen Kunden bei den Sparkassen, und wenn einem UXler sagt, machen wir das neue Banking-Frontend, dann hüpft er natürlich vor Freude aus dem Häuschen und sagt, wie bitte, für 40 Millionen Menschen, das sind ja fast alle in Deutschland, also die ein Konto haben dürfen irgendwie, da sagst du natürlich, ich mache hier wirklich was mit einer Wirkung. Mhm. Also es ist ein bisschen wie, wenn Apple was ändert, du weißt, oh mein Gott, die ganzen Jünger gucken jetzt da drauf, was du da als
neue Sache gemacht hast.
Absolut. Ich war beteiligt. Also da haben wir schon, glaube ich, ganz gute Karotten, die wir da hinhalten können, wo Leute dann auch wirklich heiß drauf sind, bei uns zu arbeiten.
Ja. Lass uns nochmal auf die Grenzen des Inhousing gucken, ne? Weil du hast ja vorhin auch ganz bewusst gesagt, das Thema Branding, das Thema Kreativkampagnen, 2, 3 im Jahr und so weiter, das habt ihr bewusst nach wie vor bei unterschiedlichen Agenturpartnern. Das heißt, ihr habt ein Agenturmodell aus, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Agenturen gewählt wahrscheinlich, oder? Erzähl mal.
Guck, wie neugierig du bist.
Natürlich, das ist der Podcast, sind, redaktionelles Format,
jetzt, by the way. Jetzt sind es 3 Agenturen, ich hoffe, ich lüge nicht, die wir haben. Eine sehr spezialisiert auf das Thema Gaming, weil wir da auch seit 2 Jahren, sage ich mal, roundabout Fuß gefasst haben. Sponsert jetzt auch die Baller League, haben sozusagen Influencer Henno, der für uns tätig ist, für die Sparkassen. Also da haben wir sehr, sehr viel so mal auch tatsächlich erstmal probiert, haben festgestellt, das funktioniert gut, kommt bei den Nachwuchskunden gut an. Also das, aber die Frage war ein bisschen, wie trennt man sich das oder ist das eine klare Trennung zu, und kann man das überhaupt gar trennen?
Also ihr habt Markenagentur, Kreativagentur,
genau, wir haben 2 Kreativagenturen, wenn du so willst, die uns unterstützen, je nach Thema halt, was da mehr Sinn macht. Und eine, die sich sehr stark um das ganze Gaming-Engagement kümmert, sozusagen. Also es sind nicht so viele Agenturen, das ist jetzt nicht, dass wir einen riesen Pool hätten, weil vieles machen wir aus dem Newsroom ja selber auch, muss man auch sagen. Also wir sind ja nicht nur ein Auftraggeber für Agenturen, sondern wir produzieren ja selbst. Die S-Com auch nochmal. Also von daher, wir haben ja schon einen relativ großen Stamm an Menschen und somit dann natürlich auch einen Output. Also wir brauchen jetzt tatsächlich nur punktuell für ganz, ganz wichtige Themen nehmen wir uns dann Unterstützung. Das sind meistens große Kampagnen und die große kreative Leitidee. Oder sagen wir, das ist der strategische Fit und die Leitidee, das kommt im Prinzip von den beiden Agenturen. Und E-Gaming ist ein bisschen was anderes. Da geht es ja um Connections, verstehen, wie diese Menschen, sage ich
mal, Subkultur-Community
und so. Ja. Und das zu verstehen und das dann auch uns die richtigen Empfehlungen zu geben und dann auch die richtigen Schritte zu machen. Aber der Unterschied ist, glaube ich, das, was wir machen als S-Com, könnte jetzt KNSK oder wer auch immer so einfach gar nicht tun. Also könnt ihr Content Marketing machen, selbstverständlich irgendwie. Könnt ihr Kampagnen machen, natürlich auch. Das sind alles Sachen, wo ich ja. Aber immer sobald es irgendwie in Daten, sag mal, mit höchster Sicherheitsstufe, sage ich mal, irgendwas zu tun hat. Oder wo du die Prozesse kennen musst der Sparkassen. Verstehen, wie das überhaupt funktioniert in einer Sparkasse. Also ich will ja nicht sagen, dass man das in 2, 3, 4 Jahren aufholen kann, aber wäre ein monströser Aufwand. Und du musst ja auch in den Gremium wieder vertreten sein, weil nur weil du eine gute Idee hast, heißt das noch lange nicht, dass das irgendjemand da draußen in der Sparkassenwelt hört. Das heißt, du musst auch präsent sein in diesen Stellen. Und das sind halt nur Familienmitglieder.
Da sitzt und sag mal, keine andere Agentur. Zusammenarbeit mit den Agenturen. Also es wird dann gesagt, nun, jetzt ist wieder Zeit für eine Image-Awareness-Kampagne oder ein besonderes Produkt, eine Leistung, Service, den wir kreativ herausstellen wollen. Seid ihr dann an dem Briefing beteiligt? Sitzt ihr in den Terminen mit drin? Weil es ist ja dann ganz wichtig, so einen sehr engen Schulterschluss auch, ne, zu der Frage, wann spielen wir das eigentlich aus? Welche Assets brauchen wir? Wie orchestrieren wir? Wie gehen wir mit Erkenntnissen aus Daten um? Erzähl mal so ein bisschen über die Kollaboration.
Das ist ehrlicherweise jetzt mittlerweile auch schon fast so ein bisschen Coworking geworden. Also wir sind ja im Coworking mit dem Dachverband und hüten die Marke und machen Thema das Content Marketing und Kampagnen von dort aus. Und die Agenturen kommen dann dazu. Und das ist jetzt nicht so, wir briefen etwas, die gehen ihr stimmes Kennenlernen, kommt zurück, sagen, tolle Kreation, wie findest du das? Sondern das ist schon ein Miteinander, weil es ja dann auch wieder Assets gibt, die wir produzieren. Also sagen wir Social Media zum Beispiel oder für die großen, sagen wir, Internetfiliale oder Sparkasse.de, das sind dann wiederum wir oder die S-Com oder der Newsroom, der das macht. Das heißt, das ist immer ein Zusammenspiel. Und da man sich gegenseitig da ehrlicherweise wenig wehtut, weil es ja klar abgegrenzt ist, für was du verantwortlich bist, ist es dann tatsächlich mittlerweile ein gutes Miteinander geworden. Das heißt, man kreiert die Sachen. Also irgendwann muss natürlich einer mal kommen mit der großen Idee. Ne? Kennst du? Hat sich auch nicht geändert irgendwie, die man dann guckt, kann man die durchdeklinieren oder nicht? Macht das Sinn auch für die ganzen anderen Kanäle? Aber alles, was danach kommt, wie machen wir das jetzt genau? Wie spielt das miteinander? Also wie kann man das auch miteinander verzahnen und verdrahten? Wird alles gemeinsam gemacht mittlerweile. Da legen wir auch großen Wert drauf, weil diese Newsroom musste sich auch erstmal finden. Also du machst nicht mit einem Dachverband, der aus der Strategie kommt, sage ich mal, und wir aus der kreativen Umsetzung, sage ich mal, ist ja nicht von Day One an, dass wir dich hinsetzen und sagst, super, jetzt machen wir das mal. Ja, eine sehr politisch bewandert, so sozusagen, machen. Die anderen sehr getrieben, wir wollen jetzt was erreichen und machen und tun irgendwie und das vor allen Dingen schnell, wenn es geht. Also da sind schon Kulturen, mussten dann auch in einer gewissen Zeit erstmal zusammenwachsen. Das würde ich sagen, ist mittlerweile sehr gut gelungen. Und jetzt mit der Agenturwelt sozusagen, die wir nutzen für das, was du beschrieben hast, würde sagen, seit 2, 3 Jahren hat sich das auch extrem entwickelt. Also es war auch mal ganz anders. Dann war es dieses klassische Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Sag mir, was ich machen soll, ich bring's dir wieder an, dann gucken wir drauf und dann präsentiert das nochmal irgendwo und dann ist gut. Das ist schon sehr, was fühlt sich auch was Gemeinsames an. Also nicht jetzt die Agentur X macht was, sondern wir machen das sozusagen, die für die Marke alle verantwortlich sind.
Und würdest du sagen, du hast eben das kulturelle, ne, Geschwindigkeiten, von welcher Perspektive guckt man drauf angesprochen. Ist das auch gleichzeitig so die größte Herausforderung in so einem Kollaborationsmodell, wie ihr das auch miteinander lebt?
Ich glaube, für die Agenturen dann, die dazukommen.
Ja.
weil die sind wahrscheinlich andere Geschwindigkeiten teilweise gewöhnt. Guck mal, wir planen immer noch eine Kampagne halt ein Jahr im Voraus. Also die wird präsentiert, also mindestens ein Jahr.
Ja gut, ihr müsst halt durch die ganzen
Gremien. Genau, wir müssen durch die Gremien durch. Das muss in die Budgets hinterlegt werden. Das ist also, die Budgets werden dann schon im Herbst natürlich für das gesamte nächste Jahr, also nicht nur ein Vierteljahr oder so, sondern gesamte nächste Jahr hinterlegt. Das heißt, du musst genau wissen schon im Herbst, was machst du an den großen Stellen. Das heißt jetzt nicht, dass jede Kreation schon von vorn bis hin ganz durch sein muss, aber eigentlich musst du schon zumindest mal Ideen haben, weil du auch wissen musst, welche Media kommt denn da ins Spiel und wie viel Geld muss ich investieren. Also das ist schon noch immer relativ langfristig. Meine Vermutung ist, dass sich das peu à peu auch aufbricht, weil genauso wie bei Automobilindustrie, du kannst ja nicht immer sagen, ich mache jetzt ein Auto, in 5 Jahren ist das fertig, dann hat sich die Welt dreimal gedreht und es gibt auf einmal Elektroautos und du stehst dann mit deinem Diesel irgendwie. Ja, also auch da sind ja die Produktionszeiten mittlerweile andere geworden und ich glaube, wir fangen so langsam sicher auch an, weil Social funktioniert halt nicht ein Jahr lang im Voraus geplant, sondern es muss halt im Prinzip daily in der Lage sein zu reagieren, was zu machen, aber wie gesagt, so langsam aber sicher kommt das. Für die Agenturen ist es nach wie vor, glaube ich, eine Herausforderung. Wenn die neu bei uns kommen und dann in diese Gremienwelt reingucken, dann gibt es tatsächlich auch Momente, wo die so Schockstarre haben und sagen, oh mein Gott.
Ich wollte gerade fragen, hemmt das? Also ich glaube, hast du das Gefühl manchmal?
Also ich glaube, ich habe das auch schon gesehen, das kann hemmen. Deswegen sage ich auch immer allen Agenturen, die bei uns dazukommen, bitte taucht nicht so tief ein in diese Gremienwelt. Das ist nicht eure Aufgabe. Also belastet nicht euren Rucksack mit ganz, ganz vielen schweren Steinen, wo ihr immer mit überlegt, wie mache ich das jetzt da? Wie bringe ich das da am besten an? Wie muss ich eigentlich das erzählen? Wie mache ich das mit dem Budget, damit ihr auch durchgeht? Das ist nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist, eine tolle Kreation, einen tollen Leitgedanken zu entwickeln für irgendein Produkt oder eine Kampagne. Konzentriert euch da drauf. Und wie wir das dann durchbringen, das ist unsere Aufgabe. Also in diesem Fall der Newsroom, dass wir das dann in den Gremien auch gut platzieren.
Und das können wir auch. Aber ich finde das total spannend, dass du das sagst. Ich hatte kürzlich einen Gast im Podcast, der aus einem B2B-Unternehmen kam. Und da ging es eher darum, um die Frage, wie könnten Agenturen stärker zu Consultants werden und eben viel mehr beim Kunden stattfinden, sich viel mehr in die Prozesse eindenken. Und der hatte so aus seiner Sicht die Notwendigkeit formuliert oder den Wunsch, dass Agenturpartner das stärker tun. Und deswegen finde ich es interessant. Ich glaube, da steckt ja auch viel Wahres drin zu sagen, macht euch den Rucksack nicht so voll mit den Themen, weil ich glaube, die Gefahr ist für Agenturen schon, je näher man ranrückt, je mehr Verständnis man gar nicht für Produktherausforderungen, sondern für Gremienherausforderungen hat, desto weniger frei ist man letztlich auch in der Überlegung. Und es gibt ja diesen schönen Spruch irgendwie, Kreativität ist kein demokratischer Prozess. Und ich glaube, es ist ein Stück weit vielleicht auch die Angst, ne? Das kommt dann in so in diese Mühlen und dann sagt jeder was und nachher ist der kleinste gemeinsame Nenner scheiße. So, ja. Also das ist dann vielleicht auch die Angst, die einen da hemmt.
Genau, also wir haben das alles schon erlebt, sag ich mal so. Ich glaube, man muss sich davon ein bisschen frei machen und deswegen widerspreche ich nicht dem Kollegen, der hier war und über die Agenturwelt, was muss man eigentlich machen? Also ich bin ja ehrlichweise exakt immer der gleichen Meinung. Nur Kreation zu verkaufen, also von der Marge her nicht mehr das. Jetzt kommt noch KI, der Teufel an der Seite und sagt, das mache ich dir umsonst. Also ein bisschen Content oder bunte Bilder, sage ich mal in Anführungsstrichen. Deswegen glaube ich stark an die Kraft einer wahnsinnig guten kreativen Idee. Ich glaube aber, Agenturen müssen sich schon weiterentwickeln, dann, wie du sagst, in Richtung Beratung, mehr Prozesse verstehen, auch in dem Produkt sozusagen besser verstehen und was man da nicht machen könnte. Weil digital ist ja nicht nur Kommunikation, da kommen auch ganz viele andere Sachen dazu. Und auch an die Geschäftsmodelle reinzugehen und sagen, was müsstest du, was könntest du eigentlich machen, mit Hilfe von. Ich glaube, das sind die Fragen, die sich Agenturen stellen müssen. Und dann hast du auch einen echten Mehrwert, wo du das Business auch veränderst oder drehst oder zumindest auch mal befeuerst. Und das ist nur bei uns halt der falsche Weg.
Ja, ja, klar. Weil nee, das verstehe ich, weil du dann zerrieben wirst.
So komplex ist, also dass, bis du das mal begriffen hast. Also ich bin da auch hin, jeder von uns denkt dann, Blitzmerker, ne, clever und smart, das mache ich mal eben. Und ich habe nach einem Jahr immer noch nicht verstanden, wo die Reise lang geht. Also klar, also das irgendwann das Grundkonstrukt hast du verstanden, aber wie jetzt genau wer, wenn du mit wem was machst, dann so funktioniert und wie man das so einstehen muss und auch die ganzen Namen. Ich meine, wir haben hunderte von Vorständen, die lernst du ja auch nicht innerhalb von einem Jahr. Und ich glaube, das ist wirklich auch unsere Aufgabe und nicht Aufgabe der Agentur. Da aber reinzukommen ist, finde ich, glaube ich, vielleicht werde ich auch irgendwann mal des Besseren belehrt, aber es ist sheerly impossible, egal wie gut du bist. Weil, wie gesagt, immer ist dann doch am Ende große Familien an einem Tisch sitzen und du lädst keinen Fremden ein zu Weihnachten. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel wahrscheinlich, aber sondern da ist dann auch wieder der Cousin dabei, der Großcousin, die Schwester, Mama, Papa natürlich, und dann findet sich die Familie wieder zusammen. Und auch das hat ja so ein bisschen die Sachen, warum macht man das? Ne? Weil man sich versteht, weil man sich kennt, weil man genau weiß, der isst immer so komisch, der mag kein Fleisch und der ist so. Man kennt sich halt einfach, und im übertragenen Sinne sozusagen kennen wir halt diese Sparkassen-Finanzgruppe und wissen vor allen Dingen, was wir da machen dürfen und was nicht. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, fast unmöglich, dass das einer in 2, 3, 4 Jahren einfach mal so aufholt. Und deswegen ist es bei uns leider wahrscheinlich für eine Agentur eher so das Klassische, gib mir die Aufgabe und dann helfe ich da auch toll mit. Genau deswegen muss man sich aber nicht mit dem anderen Kram beschäftigen, weil das bremst am Ende nur.
Du hast eben von dem Teufel auf der Schulter gesprochen, der sozusagen als KI jetzt zur Seite springt. Bist du froh, dass du kein Agenturmanager mehr bist? In Zeiten wie diesen?
Ich bin aus ganz anderen Gründen froh, dass ich deswegen bin ich ja auch auf die Unternehmensseite gewechselt, oder in diesem Fall ja so ein bisschen in the middle. Also ist ja so eine, immer noch kein klassisches Unternehmen sozusagen, sondern immer noch diese Kreativität. Aber also ich sehe, das habe ich jetzt salopp vorhin gesagt, KI gar nicht als Teufel. Ich sehe das als eine große Chance auch für Industrien und auch für die Wirtschaft sozusagen, sich zu verändern, wenn man es denn macht und möchte. Kleiner Aufruf an die Politik an der Stelle, das sollte man dann auch mal tun. Aber wir beschäftigen uns von Anfang an sehr stark damit und sehen halt, was es da für Möglichkeiten auch gibt. Und ich gebe zu, wenn sowas kommt, egal welche Veränderungen in einem Markt kommen, sozusagen erstmal ist Veränderung, schürt Angst, immer. Weil wenn man etwas nicht kennt, und bei KI war es ja so, dann ist es erstmal, oh mein Gott. Viele sagen, cool, ein lässiger Typ oder lässige Frau, das mache ich mal. Und es gibt auch viele, die sagen, was bedeutet das eigentlich für mich und meinen Job? Habe ich danach noch einen Job? Also ich sage mal, Content-Marketeer oder wie, was das dann? Und ich glaube, auch da viele belasten sich damit, anstatt vielleicht erstmal offen ranzugehen und zu sagen, vielleicht bringt mir das auch was, vielleicht erleichtert es meine Arbeit, vielleicht habe ich dann auch einen anderen Job, fair enough, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland, sagen wir mal, aus den bekannten Gründen irgendwann keiner mehr einen Job hat, ist ja relativ gering, wenn man sich mit den richtigen Themen beschäftigt. Und ich glaube, KI verändert sehr, sehr viel. Ich gebe zu, da gibt es natürlich auch ganz große Gefahren, aber ich glaube, man muss, wenn man denn möchte, dass eine Wirtschaftsmacht dann auch weiter mitspielt, muss man sich erstmal offen damit beschäftigen und dann auch mutig vorangehen und dann sagen, ja, Datenschutz und alles, was damit zusammenhängt und Fake News und so, das wird so oder so passieren. Mhm. Wir sind aber auch mit anderen Sachen umgegangen, wo erstmal irgendetwas neu war, und das war auch nicht alles rosarot. Und von daher, Randa, sage ich immer, wir haben das geschafft bei uns im Unternehmen, das sind ja auch junge Menschen, die sagen so, jetzt kommt da was, KI um die Ecke, wie gehe ich eigentlich damit um, was bedeutet das für uns? Und die haben es tatsächlich, also wir haben das nicht von oben aufoktroyiert und haben gesagt, ihr müsst euch jetzt bitte damit beschäftigen, weil das kommt, da geht auch kein Weg dran vorbei, und bitte denkt euch mal aus, was ihr damit machen könnt, sondern das ist tatsächlich von unten gekommen, also von allen Mitarbeitenden, die gesagt haben, okay, pass auf, bevor wir jetzt hier irgendwie falsch abbiegen, irgendwie lass uns damit beschäftigen, was gibt es da? Wir haben als Unternehmensführung eigentlich nur freigegeben, nutzt alle Tools, die ihr nutzen wollt. Also wir zahlen das und wir stellen euch die zur Verfügung. Probiert aus, was funktioniert und was nicht. Zieht eure Schlüsse. Klar, am Ende des Tages wünschen wir uns, dass ihr KI irgendwann mal einsetzt, um die Produkte besser zu machen oder vielleicht sogar neue Lösungen erdenkt oder Services, alles egal. Aber erstmal probiert ihr auch, spielt damit und macht eine Trial-and-Error-Phase. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich unsere KI-Strategie, die wir haben, tatsächlich von der Mitarbeiterschaft entwickelt wurde, nicht von uns und auch von keinem Strategen, der da drüber sitzt und sagt, so müssen wir das machen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Angst genommen, weil alle konnten erstmal ausprobieren und Sachen machen. Deswegen ist auch nicht jetzt jeder der größte KI-Freund bei uns wahrscheinlich, aber du merkst einfach, die Akzeptanz, die breite Akzeptanz bei uns im Unternehmen ist viel, viel größer, als wenn wir von oben gesagt hätten, das ist jetzt so, Effizienzgewinne, 30 Leute weniger, weil wir können jetzt KI bei der Content-Produktion ganz, ganz fein einsetzen. Sondern bei uns ist es eher so, mag sein, dass gewisse Sachen einfacher oder nur noch durch die KI gemacht werden können, auch jetzt schon. Aber ich glaube sehr stark daran, also auf Englisch, we raise the bar. Also wir heben einfach die Qualität und die Möglichkeiten eins nach oben. Das heißt, das, was du vorher gemacht hast, macht jetzt vielleicht die KI ohne dich. Aber dann packst du wieder oben was drauf, was mehr Möglichkeiten gibt. Und die muss ja auch wieder irgendjemand managen und begreifen und die richtigen Entscheidungen fällen. Also ich glaube nicht so sehr daran, dass KI alle Arbeitsplätze wegnimmt. Sie wird sie verändern. Aber ich glaube eher, dass mehr Möglichkeiten geben wird, auch im digitalen Marketing, da Sachen zu tun.
Absolut, ja. Also bis hin zu, noch ist der, glaube ich, im Ranking der relevanten Themen der Marketeers relativ weit unten. Aber ich glaube, KI und Budget-Allokationsprozesse wird auch eine sehr spannende Konstellation werden, wenn Total. Wir über Effektivität ja. im Einsatz der Marketingbudgets nachdenken. Ja. Also dieses Teil kann uns diese ganze Arbeit mit all den Daten, Customer Experience, Erfahrung, die ihr habt, sammelt, wenn man das gemeinsam in ein Tool füttert, was einfach überlegt, an welcher Stelle, wann, welche Kampagneninvests besser getätigt werden. Das ist ja wie so ein automatisierter Asset Manager fürs eigene Marketing.
Also ich habe damals, als ich eingestellt wurde da oder das Gespräch hatte, kam natürlich auch auf Daten, das war damals schon ein großes Thema, war natürlich noch KI am Horizont, das war vor 7 Jahren her, aber Daten war natürlich ein großes Thema. Wenn ich mal ganz ehrlich sein würde, ich habe damals dem damaligen Sprecher der Geschäftsführung gesagt, hör mal zu, das ist ein bisschen wie Dagobert Duck, ne? Also ihr sitzt da als Sparkassen in diesem Goldspeicher, ein Bild haben wir da vor Augen irgendwie und könnt da planschen mit dem ganzen Kram. Es ist Wahnsinn, was ihr an Wissen habt über die Kunden. Achtung, jetzt kommt das Aber. Wenn wir jetzt ein anderes Unternehmen wären, könnten wir wahrscheinlich noch mehr draus machen. Mhm. Aber da wir die Sparkassen sind und halt eine wahnsinnige Verantwortung haben, also weil wir so viele Kunden haben und auch, sagen wir mal, mit Finanzen zu tun haben, sind wir halt sehr restriktiert, was der Umgang mit Daten von unseren Kunden anbelangt und was wir daraus auch machen können. Wenn du einfach sagen würdest, ich wäre Tesla und mir ist das total egal.
Stimmt,
Dann würden wir wahrscheinlich schon den zweiten Speicher gebaut haben, weil das gar nicht mehr ausreicht, das ganze Gold irgendwie da drin zu planschen. Also das ist schon toll, wenn du so viel weißt sozusagen. Manchmal denkst du so, aber wir können doch noch. Darfst du nicht, weil wir da halt immer besonders aufpassen müssen an der Baustelle. Aber trotzdem, es gibt, glaube ich, wenig Unternehmen, die mehr über ihre Kunden wissen als wir. Also du weißt ja selber, wenn du mal einen Kontoauszug anguckst, dann weißt du, wo dein Kind zur Schule geht. Du weißt, wo du am meisten eingekauft hast. Du Klar. weißt, welchen Kredit du laufen hast. Du weißt, also wo du angestellt bist. Also all das kannst du da rauslesen. Das ist ja massiv, was du da an Wissen aufbauen kannst.
Absolut. Und sag mal mit Blick, also wir haben jetzt KI uns schon mal rausgepickt. Du hast auch das Thema Consulting, also nur die Frage, in welche Richtung müssen sich Agenturen weiterentwickeln? Was sollten sie tun? Weil natürlich ein Großteil durch den Einsatz von KI schon heute, aber perspektivisch natürlich noch stärker entfällt. Ne? Also das typische Adaptions-, Umsetzungs-, Werkbank, ich nenne es mal salopp, Asset-Schrubben-Geschäft, das wird sich massiv verändern und natürlich auch nicht mehr so renditestark sein. Also ist es heute auch nicht, by the way. So viel, glaube ich, kann man verraten. Was sind so Felder, wo du denkst, das wären jetzt relevante Handlungsfelder für Agenturen, Transformationsthemen, die du, wenn du noch da wärst, sicher auf den Tisch hättest oder anschieben würdest?
Also du hast schon richtig gesagt, das Thema Produktion würde ich, glaube ich, nicht mehr investieren. Mhm. Also als USP, was halt in Anführungsstrichen wegfällt oder halt von jemand anders, der KI in Teilen übernommen wird und auch die Marge ja fürchterlich ist mittlerweile, was solche Sachen anbelangt. Ich weiß noch, damals haben wir Reinzeichnungen noch gemacht, dann kannst du dich auch noch dran erinnern, mit so einem Messer da oder mit so einem Cutter dann
angestanden. Ja, man da hat sogar noch eine extra technische Preisliste, genau, oder?
Haben wir dumm und dusselig verdient an diesen blöden Reinzeichnungen. Auf einmal gab es sie nicht mehr, oh Schreck, oh Schreck, und du hast irgendwelche komischen Files hin und her geschickt. Also das ist definitiv tot oder beziehungsweise ganz bald tot oder zumindest kein großer Bringer. Aber ich glaube, es gibt zwei, also meine Sicht auf die Agenturwelt, das muss man unterscheiden. Es gibt ja noch immer eher Werbeagenturen und dann deutlich digitalere und Digitalagenturen, aber ich spreche jetzt mal für beide. Ich glaube, der eine Feld ist, und das wird es immer benötigen, du brauchst jemanden, der sich mit Markenstrategie, mit einer Führung einer Marke und dann auch mit Übersetzung, was bedeutet das für die Kommunikation, auskennt. Da kannst du noch so viel Inhouse machen und Co., aber es ist erstmals immer gut, einen Blick von außen zu haben, weil du halt deutlich neutraler auf die Sachen schaust. Und zweitens, glaube ich, wenn du dir mal anguckst, wenn das denn alle so toll machen würden, warum ist die Werbung eigentlich so fürchterlich und warum sind nur wenige Marken, die so eine Kraft entfalten können und die so an Wert besitzen? Wenn das alle gut machen würden, hätten wir nur Marken, die wahnsinnig im Ranking da sich um die ersten 3 Plätze streiten würden. Dem ist ja nicht so. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige oder sage ich mal Top 10 und danach fällt es ja derbe ab. Und das hat natürlich damit zu tun, dass da Menschen am Werke sind, die vielleicht ja doch nicht die besten Markenstrategen sind. Also ich glaube, sowas braucht man immer. Guck dir die ganzen Startups an. Also nicht alle davon wissen, wie man eine Marke aufbaut. Die haben vielleicht eine tolle technische Idee oder eine Produktidee. Und am Ende des Tages verlieren die, weil sie halt dann die Übersetzung nicht in, wie spreche ich eigentlich die Kunden an und wie platziere ich die.
Aber andersrum gibt es den Fall auch. Die haben eine super Marke hingestellt, das Frontend ist tiptop und das Backend ist richtig mies.
Absolut, gibt's keine Frage. Auch das gibt es irgendwie. Aber ich würde mal sagen, das ist so der eine Ding, das glaube ich, da glaube ich aber eher, geh vom Bauchladen als Agentur weg hin zu Spezialisten, nenne ich es mal so, Markenstrategie und Co. Ihr seid ja auch selbst so ein bisschen in die Richtung aufgestellt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und die andere Seite ist eher Creative Business Solutions, nenne ich das immer. Vielleicht ein blöder Begriff, aber beschäftige ich damit, mit dem Produkt, mit der Herstellung sozusagen, was macht der Kunde eigentlich, und versucht, das digitale Wissen, was wir haben, und auch die Übersetzung in Kommunikation umzusetzen, und was müsste der eigentlich in seinem Business ändern? Mhm. Vielleicht müsste er die Produktion anders machen, oder er müsste ein neues Produkt oder ein extra Produkt an den Start bringen oder ein Spin-off oder weiß der Herrgott was. Und diese Ideen, weil man halt den Markt kennt und weiß, wie sich Menschen bewegen und wo sie sich bewegen und was sie haben wollen, und dieses Wissen zu haben und zu übersetzen, und ich verstehe das, was du tust, mhm, aber eigentlich müsstest du doch, dieses Ding reinzugehen und zu sagen, ich nenne das mal Creative Business Solutions, weil es schon deutlich mehr ist als Kommunikation, ist deutlich mehr als nur, ich mache dir digital irgendeine Website oder eine App, mhm, oder ähnliches, sondern du musst verstehen, wie das Business des Kunden funktioniert. Und von daher ist es schon eine Mischung, was ja auch schon viele probiert haben, zwischen Unternehmensberatung oder zumindest die in der Lage sein, Sachen zu analysieren und zu verstehen, relativ schnell. Und auf der anderen Seite halt die Gabe sozusagen, das dann auch in Digitalisierung, mhm, oder Kommunikation zu übersetzen. Und
so Creative Tech.
Das haben ja immer zwei probiert. Also entweder, ja, waren es dann die, ich sag mal, Essentials in Anführungsstrichen oder, mhm, oder die Leute und Co. Also ich will die gar nicht als schlecht sagen, aber die sind halt immer Unternehmensberater geblieben. Also die haben nie, es ist selten gelungen, finde ich, dass da diese Mischung, die ich gerade beschreibe, so toll funktioniert. Auch von andererseits, die Digitalagenturen oder Werbeagenturen, die haben dann wiederum nicht geschafft, das Business des Kunden so gut zu verstehen, irgendwie, weil sie halt andere Leute an Bord haben. Und, mhm, ich glaube, dass immer noch eine Entwicklungspotenzial ist, da reinzugehen. Glaube ich da immer an 700 Mann- oder Frau-Agenturen? Nee, ich glaube auch da eine Spezialisierung. Dann aber auch wieder mit besseren Margen, weil du ja Impact hast auf, mhm, das Geschäft und auf Umsätze und Gewinn im besten Fall.
Absolut. Ich habe gerade am Wochenende in einem Podcast, ich höre ganz selten selber Podcasts, muss ich an dieser Stelle
gestehen. Ich bespielen. Auch, aber ja, deinen natürlich.
Okay, ne? Das ist toll, danke. Die 10 Euro kriegst du nachher. Nein, Quatsch.
Kannst du die nicht Cash machen?
Ja, stimmt, per PayPal. Da war tatsächlich
PayPal mal das mögen Thema. Wir nicht.
Nee, ich weiß, ja, ich weiß. Benutze ich trotzdem. Da war das Thema Positionierung und warum tun sich eigentlich Agenturen so schwer mit der eigenen Positionierung? Weil wir machen das ja für Kunden den ganzen Tag. Und ich habe einen ganz interessanten und ich glaube sehr wahren Satz gehört. Die Antwort war nämlich, weil sie Angst haben, dass sie sich in den Geschäftsoptionen beschneiden. Weil es natürlich, wenn du, also positionieren heißt ja, sich spitz zu einem Schwerpunkt und USP zu bekennen. Ich sag mal, die alte Lebenslüge von 360 Grad, Full Service und so weiter. Ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass das, ja, also zumindest nicht immer effizient und effektiv funktioniert, selbst wenn jemand theoretisch alles machen kann. Aber ich fand das wirklich interessant und ich glaube, dass es sich langfristig auszahlt, wenn man sich positioniert und sehr klar dazu bekennt, was man macht und was man eben nicht mehr macht, weil es sich langfristig auszahlt. Und wie wir das eigentlich für Marken wollen, die Kunden haben ja ein Bild der Marke im Kopf, wenn sie die Marke hören. Und das muss uns Agenturen ja auch gelingen. Und 360 Grad ist kein Bild im Kopf.
Das ist krass, ne? Wie gerade die es eigentlich am besten machen könnten, sollen, es irgendwie, ja, nicht so richtig hinbekommen. Ich habe mir mal interessehalber die 10 größten Digitalagenturen rausgesucht vor kurzem, habe mal geguckt, okay, mit was werben die eigentlich als USP oder als meinetwegen Positionierungssatz oder Claim oder nenn es, wie du willst. Und das Erschreckende war, alle, also Top 10 Digitalagenturen in Deutschland werben alle exakt und morgen genau mit dem gleichen.
Ja.
Wir stehen für eine ganzheitliche Customer Experience im Digitalen. Da sind die Wörter manchmal verdreht.
Pass auf, und in jedem Ding steht irgendwie Business Growth, Future Growth, Brand Growth.
Genau, Growth irgendwas. Ist auch mal wichtig.
Also Growth ist ganz wichtig, das ist gerade der totale Trend.
Das ist dann auch so der Nebensatz. Aber
alle, die,
im Prinzip, ja, genau. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe einfach mal die Wörter genommen, habe geguckt, ob die immer wieder auftauchen. Und dann habe ich sie einfach anders gesetzt. Also klingt da dann meistens immer noch so ähnlich an. Steht da manchmal nicht Custom Experience am Anfang, sondern ganz am Ende. Aber die Unterscheidung, also dieser USP, wie wir ihn alle kennen, irgendwie, den gab es dann nirgendwo. Ich will nicht sagen, dass sie das nicht können, also im Sinne von, dass sie tolle Agenturen sind, aber im Unterscheidungsmerkmal traut sich keiner zu sagen, also ich bin jetzt irgendein Blödsinn, das macht vielleicht keinen Sinn, aber ich bin die menschlichste Digitalagentur Deutschland. Indem ich so mit meinen Menschen umgehe, also mit meinen Mitarbeitern und Kollegen umgehe, indem ich irgendwie in irgendeine KI investiert habe, die ganz besonders menschlich rüberkommt, indem ich, keine Ahnung, alles, was ich mache, muss immer diesen Human Touch haben. Wie gesagt, wahrscheinlich ein Geschäftsmodell, ist eine blöde Idee jetzt, aber um das mal zu verbildlichen, irgendwie, du musst doch irgendwas haben, wo du sagst, ich bin da anders als alle anderen. Und zwar in der Kultur, in dem, was ich mache.
Ich glaube, wir sind in Teilen zu opportunistisch.
Also, ja, aber du, na klar, ist mir schon klar, du bist Geschäft machen und dann nimmst du erstmal egal was, aber du weißt es doch genauso, je spezialisierter ich bin, hast du wahrscheinlich, manchmal kommt ein bisschen auf Thema wahrscheinlich an, nicht so die Masse. Ne? Aber du hast meistens eine bessere Marge. Und wenn ich irgendjemand frage, ich brauche eine E-Gaming-Agentur, dann bin ich halt nicht bei den Top 50 Digital- und Werbeagenturen Deutschlands, da denkst du, sondern gibt's halt einige spezielle Agenturen, die dann natürlich auch ihr Wissen sozusagen zu Geld machen. Die aber, und das ist das Tolle, die haben ja dann auf einmal eine höhere Qualität auch meistens, weil sie halt Experten haben im Ganzen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Massengeschäft dann diese 360 Grad, weil wenn wir ganz ehrlich sind, diese 360 Grad Agenturen, so erfolgreich die sind, ne, also muss man auch nicht sagen, über Jahre sehr, sehr viel Geld verdienen, wahrscheinlich immer noch. Der Markt wird halt nur kleiner, weil man teilt sich das halt auch weniger auf, also alles fein. Aber am Ende standen die immer für eine Sache, wo du gesagt hast, das ist die Agentur, die sind aber strategisch richtig gut. Oder das sind die können so technisch richtig umsetzen. Oder das sind so die Performance-Marketing. Also es gab immer was, wo du sagtest, ja, die bieten alles an, aber eigentlich nehme ich sie, weil sie im Performance-Marketing so stark sind oder in welchem Bereich auch immer. Und deswegen am Ende bist du dann doch wieder spezialisiert, weil wie soll das gehen? Irgendwie gleich gute Leute, 600 zu haben, die alles gleich gut können, ist ja klar.
Ich habe lustig, am Wochenende habe ich mal die Übung gemacht in ChatGPT. Also ich habe es länger trainiert, bis ich zum Ergebnis kam. Aber meine Kernfrage war, die Top-Agenturen, wie unterscheiden sie sich in ihrem kreativen Profil? Und interessanterweise, also im Ergebnis sind je Agentur zwei Sätze rausgekommen, die, glaube ich, sehr wahr sind und gut beobachtet waren. Und wo du dann aber gemerkt hast, ja, stimmt. Eigentlich, wenn du so die Arbeiten vor Augen hast und all das, dann stimmt es. Und das fand ich total interessant, dass das dabei rausgekommen ist. Und du das so nebeneinander legst und denkst, jeder hat so irgendwie das eine Ding, womit du verbunden wirst. Und vielleicht nochmal zu dieser Frage, wohin entwickelt sich so die Agenturbranche? Also ich glaube, es wird auf der einen Seite die großen Integrierer geben, also die wirklich in der Lage sind, mit Data, Experience, Kreativität, Automatisierung, großen MarTech-Konstellationen und so weiter umzugehen und diese Komplexität zu managen. Mhm. Und auf der anderen Seite wird es sehr, sehr gute, und das kann auch über Boutique-Status hinausgehen, Spezialisten geben, die sich, und das heißt ja auch nicht super nischig, sondern das heißt einfach, ich bekenne mich zum Beispiel dazu, dass, wie du vorhin so schön gesagt hast, dass Markenstrategie und kreative Aktivierung der Marke voll mein Ding ist. Damit würde ich mich auch total wohlfühlen mit dieser Spezialisierung. Und dann sagt man das aber auch. Und dann sagt man nicht noch, und wir machen noch das und das und das und das und das. Kann man ja alles machen. Kann man meinetwegen auch für SEO-Zwecke mit auf die Website schreiben, wenn es irgendwo sein muss. Aber im Kern müsste man sich eigentlich zu, welche Spezialisierung auch immer es ist, dazu committen. Das, ich glaube, also diese zwei, ich glaube, dass es diese zwei Wege gibt und wahrscheinlich gibt es noch fünf andere, die ich jetzt nicht so überblicke.
Aber genau, und wenn du dann wieder die Agenturen anguckst, wie die das machen, das machen auch einige sehr, sehr gut, also keine Frage, wir reden ja also nicht über der ganze Markt, ist kaputt, aber wenn du sagst, du stehst dafür, was machst du dann? Dann machst du einen, Podcast, wo wir gerade sitzen, der sich mit sozusagen Future-Blick auf die Agenturwelt und Co. strategisch, sag ich mal, mit beschäftigt. Dann machst du wahrscheinlich White Paper. Dann gehst du nur auf Panel, wo sag ich, dein Thema auch in irgendeiner Weise vertreten ist und redest nicht über SEO-Optimierung oder die digitale, weiß der Herrgott was, sondern machst du dein Thema Strategie und sag mal die Übersetzung und Kreation. Wenn du das permanent machst und auf, was weiß ich, LinkedIn und Co. auch noch spielst und
dann wirst du dafür wahrgenommen.
Dann stehst du, dann wirst du auch dafür wahrgenommen. Dann nähert sich natürlich auch das, also wenn ich mal irgendwas habe, dann würde ich sozusagen Kim mal anrufen, weil ich glaube, ne, die kennt sich damit gut aus. Und was das wert ist sozusagen, dieses Word of Mouth oder dieses, man hat eine Kompetenz und die hat man auch bewiesen, das ist, glaube ich, unbezahlbar, gerade im Agenturmarkt.
Glaube ich auch, ja. Pass auf, Tobias, jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Oh, nochmal eine, weiß ich nicht, steile These, aber nochmal so einen Punkt, wo mich dein Blick drauf total interessiert. Und zwar wird ja immer mal wieder gesagt, die Beratungen sind so ein bisschen, ist so die verkümmerte Säule der Agenturen. Also Berater sollte sich nur nennen, wer Rat weiß, hat Jean-Remy von Matt mal gesagt. Das ist, glaube ich, sehr richtig. Und gleichzeitig gibt es die Kritik von Kundenseite, dass Agenturen nicht mehr wirklich deep beraten, sondern mehr oder weniger Projekte managen. Wie siehst du das Stichwort Handlungsfelder? Also wünschst du dir, ich glaube, es hat die Vodafone-CMO bei mir im Podcast vor 2 Jahren mal gesagt, sie wünscht sich wieder mehr seniorige Beratung am Tisch. Mhm. Kannst du das bestätigen? Muss ja nicht aus eigener Erfahrung sein, sondern auch so aus dem, was du hörst und wahrnimmst.
Wahrscheinlich ist das eine Bewegung, die daher rührt, dass es, sag mal, früher gab es halt einige Größen sozusagen, die sich sehr, sehr gut auskannten mit diesem Thema Markenstrategie und Kommunikation und gute Kreation und Co. Und irgendwann wurde das ja immer technischer, immer digitaler, immer, also es sind ja auch andere Agenturtypen, sagen wir mal, als Agenturleader und Leaderin, sagen wir mal, geboren worden. Also es gibt ja nur noch ganz wenig, also früher gab es die großen Namen und heute weißt du teilweise gar nicht mehr, wer welcher Agentur vorsteht, weil halt andere Sachen wichtiger geworden sind. Aber zu der Beratung, ich glaube, es gibt ja, sag mal, wenn es ins Technische geht, willst du vor allen Dingen einen Fachmann haben oder Fachfrau, die sagt, ich kenne mich da wahnsinnig gut aus, und also KI, das machen wir. Ich glaube, was ein bisschen insgesamt in der Gesellschaft weniger geworden ist, ist ja Live-Erlebnisse in Anführungsstrichen. Man setzt sich hin. Klar kannst du es auch auf Vicom machen. Du merkst jetzt auch hier, du hast ja ein ganz anderes Gefühl auf einmal, wenn wir zusammensitzen und dann jetzt zwar ein Mikro sprechen, aber zusammen sind und nachher auch noch netterweise was essen gehen. Irgendwie. Da entstehen ja ganz andere Geschichten. Und ich glaube, dass als Agentur, viele Agenturen haben es verlernt, das Thema Kundenpflege, Kundenbeziehung aufzubauen. Und auch das ist wieder ein Wert, der unbezahlbar ist, weil dann kannst du dir auch mal, also wenn du gut bist und eine gute Beziehungspflege hast, kannst du dir auch mal einen Fehler erlauben. Mhm. Dann kann auch mal was schief gehen und dann ist nicht sofort, wir machen Pitch oder wir sind weg von Fans, sondern wird dir das vielleicht auch mal leichter verziehen, weil du sagst, grundsätzlich sind die gut, ne, Fehler passieren immer. Aber ich weiß, wenn ich die Kim anrufe, dann kümmern sie sich auch darum, dass das geregelt wird, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das ist so eine Sache, die nehme ich immer weniger wahr in der Agenturwelt und kenne ich auch von ganz vielen Freunde aus der Branche, die sagen, das gibt es immer weniger Menschen, die dazu in der Lage sind, das aufzubauen. Ich glaube, das ist dieses als Mensch wieder. Damit meine ich jetzt nicht, dass du kegeln gehst und immer für Tausende von Euro zum Essen einlädst. Offen gesprochen, auch das kann durchaus mal sein. Also da hat ja die Compliance in Deutschland dafür gesorgt, dass sich jeder schon Gedanken macht, oh mein Gott, jetzt ich kann keinen Wein über 20 Euro, weil dann habe ich gleich wieder ein Compliance-Problem. Fuck the duck auf gut Deutsch. Selbstverständlich muss das sein. Irgendwie. Wir genießen zusammen, man kommt zu anderen Gesprächen. Man sagt vielleicht auch mal mit zwei Gläsern Wein ein bisschen mehr die Wahrheit. Irgendwie, warum denn nicht? Das heißt ja nicht, dass man das jede Woche dreimal machen muss. Aber das gehört auch zur Miteinander dazu, wenn man ein gutes Verhältnis haben will. Und ich finde, das wird viel zu selten in der heutigen Zeit, wird das bearbeitet und wird das gesehen, sage ich mal, dass da eine wahnsinnige Kraft drin liegt. Und somit dann auch Gespräche hast, wo du den Kunden tatsächlich berätst. Und dann schiebt er dich auch nicht weg für die nächste Agentur, die vielleicht in der Kritzrinne was Ähnliches machen kann, weil er weiß, er hat mich gut verstanden.
Ich glaube, der Punkt ist auch, dass man spricht, wenn es jetzt nicht gerade um das konkrete Projekt geht, das Briefing und so weiter. Also genau. Ich sag mal kurzum, dass man sich immer nur dann meldet, wenn es direkt Geld gibt, sondern dass man einfach den Kontakt hält und einfach mitbekommt, was gerade passiert, weil es ja immer sein kann. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch einen Rat parat hat, wenn es gerade kein Projekt gibt oder einen Gedanken und das einfach mitentwickelt und begleitet. Ne? So funktionieren ja langfristige Agenturkunden.
Also aus dem Freundeskreis, also Marketingleiter, CMOs und Co. höre ich ganz, ganz viel. Wenn ich mit meinem Top-Berater, sagen wir, muss ja nicht immer der Geschäftsführer sein, aber mit meinem Top-Berater spreche, und das ist ein guter und der hat, sag ich mal, entfaltet diese Kraft, dann reden wir ganz, ganz selten über die Kampagne oder ob das jetzt die KPIs erreicht worden sind oder in China fällt ein Baum um, sondern der hilft mir dabei, eine neue Idee, sag mal, wie müsste ich das eigentlich intern kommunikativ begleiten, dass ich das durchsetzen kann bei meinen Vorstandskollegen oder GF-Kollegen oder was auch immer. Oder was hältst du eigentlich von und könnte das was sein, was man, also wir reden über ganz andere Sachen, da geht es viel um Business, da geht es viel um, wie kann man das durchsetzen, um die eigene Person, die Kraft, die man selber entfalten kann. Und das schürt ja nur eine einzige Geschichte, wenn man es gut macht, extremes Vertrauen, weil man über ganz andere Sachen redet. Und das wiederum hilft dir dann wiederum auch beim Tagesgeschäft. Da brauchst du nicht anrufen und sagen, ja, hätte ich aber ganz gerne den Job, sondern kommt er dann schon selber drauf. Und ich glaube, da wird viel zu wenig investiert mittlerweile. Aber auch, wie gesagt, Regulatorie auch da. Die Leitplanken sind immer enger geworden. Du darfst nur noch ganz, ganz wenig Sachen machen. Wenn dieses berühmte Fußballspieleinladung irgendwie, sheerly impossible, das noch zu tun, irgendwie, weil dann immer gleich weiß der Herrgott, was Steuer und da und Prüfung und sagen Sie nochmal genau, warum Sie jetzt gerade mit Kim zum Fußball gegangen sind. So, ja, weil wir haben eine Beziehung, Agenturbeziehung, gehört sich doch so, wir wollen auch mal. Also schwierig.
Das Gute ist ja, ich bin ja erst seit 10 Jahren in der Agenturbranche und ich habe eigentlich nur noch diese neue Phase mitbekommen. Von daher.
Ob das gut ist, weiß ich nicht.
Nein, aber ich weiß so, ich habe nicht so viel, dass du ich denke, ganz, oh mein Gott. Ganz viel
Schönes verpasst.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich sage immer, ich bin damals in die Werbung gegangen, hieß es noch so, also wir waren nicht beliebt als sozusagen Unternehmensgruppe, also als Branche gar nicht irgendwie. Also ich glaube, Post war noch unbeliebter oder irgendwie sowas oder Polizei, weiß ich nicht, aber wir waren schon relativ down. Aber es war da Sex and Drugs und Rock'n'Roll. Das ist ja durch ganz, ganz viele Sachen, nicht nur das, was wir eben besprochen haben. Also die letzten 10 Jahre habe ich das jetzt nicht mehr so
gemacht. Ist anders, ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, vieles davon vielleicht auch gut so, ist professioneller geworden, ja. Qualität ist auch eine andere, aber ab und zu guckt man mal zurück und sagt, auch, ja. Auch wenn ich da 12 Stunden am Tag gearbeitet habe, ehrlicherweise war auch irgendwie ein bisschen cool. Mhm.
Super, ich danke dir, Tobias. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir für deinen offenen Blick und gerade den Impuls zum Schluss nochmal auch Kundenpflege, langfristige Kundenpflege, einfach auch irgendwie immer am Ball zu bleiben, sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ebenso. Danke dir.